Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Feierlicher Appell in Vilnius. Erstmals stationiert die Bundeswehr eine große Kampfbrigade dauerhaft im Ausland. In Litauen soll sie die NATO-Ostflanke verstärken. Bundeskanzler Merz und Verteidigungsminister Pistorius bekräftigten die Verbundenheit Deutschlands mit dem baltischen Bündnispartner. Litauen liegt zwischen der russischen Exklave Kaliningrad und Lettland, das an Russland grenzt. Die Brigade wird in Rukla und Rudninkai stationiert. Bis Ende 2027 sollen 5000 Bundeswehrangehörige dorthin geschickt werden. Ebenso 2000 Militärfahrzeuge. Die Brigade wird aus 3 Kampftruppenverbänden bestehen.
Erinnerungsfoto im deutschen Panzer. Volksfeststimmung in Vilnius. Die deutsche Panzerbrigade sorgt hier für Euphorie. Es ist ein super Tag, schön, dass ihr hier seid. Endlich, endlich. Wir haben lange Jahre darauf gewartet. Ich fühle mich sicherer, das mag ich. Schon beim Empfang des deutschen Bundeskanzlers macht der Präsident die hohen Erwartungen seines Landes klar. Heute ist ein historischer Tag und der Tag steht für die Verantwortung, gemeinsam zu handeln. In Rekordzeit baut Litauen Straßen, Schulen und Kindergärten, stellt Kasernen. Tausende deutsche Soldatinnen, Soldaten und ihre Familien sollen im Land leben. Deutschland zeige militärische Verantwortung, sagt der Kanzler.
Gemeinsam mit unseren Partnern sind wir entschlossen, das Bündnisgebiet gegen jede Aggression zu verteidigen. Die Sicherheit unserer baltischen Verbündeten ist auch unsere Sicherheit.
Feierlicher Appell. Die Bundeswehr hat für die Zeremonie extra Stabsmusikchor und Wachbataillon einfliegen lassen. Das Sicherheitsversprechen aber sollen sie halten. 5000 Soldatinnen und Soldaten will Deutschland in den nächsten 2 Jahren hier stationieren. Vor allem, um das Land vor Russland zu schützen.
Die gesamte Truppe der Panzerbrigade 45 ist noch nicht da. Aber sie wird dann Ende 27 hier voll aufgestellt sein. Und dann haben wir hier eine Masse an Soldaten, halt, die was dagegen bringen kann.
Der Verteidigungsminister wendet sich hier auf Englisch ans Publikum. Deutschland habe die Zeichen der Zeit verstanden. Die Aufstellung dieser Brigade ist ein Ausdruck der Zeitenwende. Und lassen Sie mich betonen, Abschreckung und Verteidigung sind Deutschlands Top-Prioritäten. Das Versprechen Deutschlands ist bemerkenswert, die Anstrengungen enorm. 5000 Männer und Frauen will die Bundeswehr stellen. Militärisches Gerät im Wert von mindestens 4 Milliarden Euro wird benötigt. Immerhin operiert man hier in einem möglichen Konfliktgebiet. Denn auch das Risiko dieses Einsatzes hier in der Nähe der russischen und belarussischen Grenze ist beachtlich.
Als Druckmittel im Kampf gegen die islamistische Hamas hatte Israel seit März Hilfslieferungen in den Gazastreifen blockiert. Dies führte zu katastrophalen Zuständen für die Bevölkerung im abgeriegelten Palästinensergebiet. Den Menschen fehlt es an allem: Nahrung, Medizin, Kleidung. Jetzt hat Israel wieder einige Hilfstransporte zugelassen. Die ersten Lieferungen sind angekommen, die Not bleibt aber groß.
Zuweida im Zentrum von Gaza vergangene Nacht. Zum ersten Mal seit 11 Wochen israelischer Blockade erreichen Hilfslieferungen Lager der Vereinten Nationen. Wie diese Aufnahmen einer internationalen Nachrichtenagentur zeigen. Rund 90 Lastwagen sind im Süden und Zentrum von Gaza angekommen, beladen hauptsächlich mit Mehl für Bäckereien wie diese. Was wir reingebracht haben, reicht definitiv nicht. Aber wir hoffen, dass der Grenzübergang offen bleibt und wir mehr Hilfe nach Gaza reinbringen können. 2,2 Millionen Menschen leben in Gaza. Fast jeder ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Am Grenzübergang Kerem Shalom kontrollieren israelische Behörden Hilfsgüter. Bis diese bei der ausgehungerten Bevölkerung in Gaza ankommen, kann es dauern. Sie müssen durch Kampfgebiete transportiert werden. Israels Premier Netanyahu hatte zuletzt nach internationalem Druck angekündigt, wieder minimale Hilfe zuzulassen. Die Verteilung soll künftig aber nicht mehr durch die UN, sondern durch eine private Stiftung organisiert werden. Während wir das gesamte Gebiet von Gaza unter unsere Kontrolle bringen, schaffen wir eine sterile Zone im Süden von Gaza, wohin die Bevölkerung für ihre Sicherheit aus den Kampfgebieten evakuiert werden soll. In diesem Gebiet, frei von Hamas, werden die Menschen volle humanitäre Hilfe bekommen. Das Gebiet im Süden ist nahezu komplett zerstört. Die UN warnen davor, dass dieser Plan Zwangsvertreibung dorthin ermögliche, dem humanitären Prinzip der unabhängigen Verteilung widerspreche und die Hilfe nicht ausreiche. Netanyahu hatte außerdem bekräftigt, den Krieg werde er nur beenden, wenn der Trump-Plan umgesetzt werde. Demzufolge soll die palästinensische Bevölkerung Gaza verlassen. Menschenrechtsorganisationen sprechen von ethnischer Säuberung.
Fragen wir nach bei Christian Limpert in Tel Aviv. Premier Netanyahu will die Palästinenser also offenbar umsiedeln in sogenannte sterile Zonen im Gazastreifen. Welches Kalkül verfolgt er damit?
Die Strategie ist, erstmal die Menschen dorthin zu bringen. Netanyahu sagt, zur humanitären Versorgung, aber auch um sie von Terroristen zu trennen. Sein rechtsextremer Finanzminister spricht wörtlich vom Konzentrieren. Denn wer dort erstmal ist, kommt von dort nicht mehr weg. So soll es dann dem israelischen Militär leichter sein, weite Teile des Gazastreifens einzunehmen. Das ist ja das ausgerufene Ziel von Netanyahu, das er noch einmal bekräftigt hat. Und er hat eben nun als weiteres Kriegsziel, wir haben es im Beitrag gesehen, gesagt, dass der Krieg erst dann beendet wird, wenn der Trump-Plan umgesetzt wird, also eine Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen. Kritiker hier in Israel sagen, es gehe ihm inzwischen einfach nur darum, den Krieg weiter in die Länge zu ziehen.
Nach wochenlanger Blockade kam heute nun endlich erste Hilfe bei den Menschen im Gazastreifen an. Ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein oder wird Israel jetzt mehr Lieferungen zulassen?
Zunächst mal reicht die Hilfe nicht. Es ist vergleichbar mit der Zeit während der Waffenruhe. Da waren es 600 Lkw, die kamen. Und die Vereinten Nationen kritisieren, dass bei dem neuen Verteilungskonzept die Menschen gezwungen werden, in diese Zentren zu gehen. Aber dass weite Teile des Gazastreifens eben ohne humanitäre Hilfe bleiben werden.
Christian Limpert, vielen Dank für die Informationen nach Tel Aviv. Der Krieg in Nahost ist wohl auch der Hintergrund eines mutmaßlich antisemitischen Attentats in Washington. Ein Mann hatte dort gestern Abend zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft erschossen. Israels Außenminister macht europäische Länder mitverantwortlich und spricht von antisemitischer und anti-israelischer Aufstachelung. Eines der beiden Todesopfer ist in Bayern geboren und aufgewachsen. Das Attentat ereignete sich mitten im Washingtoner Regierungsviertel in der Nähe des Weißen Hauses, direkt vor dem Jüdischen Museum.
Sie beseitigen die Blutspuren am Tatort. Das Jüdische Museum am Morgen nach dem zweifachen Mord immer noch weiträumig abgesperrt. Die Bundespolizei FBI untersucht den Fall als mögliches Hassverbrechen, denn beide Opfer waren Mitarbeiter der israelischen Botschaft, erschossen mitten auf der Straße. Dieses Handyvideo soll den mutmaßlichen Schützen zeigen. Unmittelbar nach der Tat war er in das Museum gegangen und dort festgenommen worden. Dabei hört man ihn befreit Palästina rufen. Er hatte einen Rucksack, daraus zog er ein Palästinensertuch und rief, ich war das, ich habe das für Gaza getan. Dann hat die Polizei ihn festgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen Einzeltäter handelt. Am Morgen durchsuchen Einsatzkräfte die Wohnung des 30-Jährigen in Chicago auf der Suche nach weiteren Hinweisen. US-Präsident Trump verurteilt die Tat. Hass und Radikalismus hätten keinen Platz in den Vereinigten Staaten. Justizministerin Bondi besucht den Tatort. So etwas darf in unserer Gemeinschaft nicht passieren. Wir müssen zusammenkommen, egal welcher Glaubensrichtung wir angehören. Der Hass muss jetzt aufhören. Antisemitische Gewalt hat in den USA seit dem Angriff der Hamas auf Israel und dem Gaza-Krieg stark zugenommen.
Drei Viertel der fast 8 Millionen Jüdinnen und Juden in den Vereinigten Staaten fühlen sich laut American Jewish Committee seither weniger sicher. Den Behörden wurden mehr als 9.300 Übergriffe gemeldet, darunter körperliche Gewalt, Vandalismus und Anschläge auf jüdische Einrichtungen. Experten machen dafür rechtsextreme Ideologien und Hass im Internet verantwortlich.
Mit dem Attentat in Washington, der katastrophalen Versorgungslage im Gazastreifen und Israels militärischen Plänen dort beschäftigt sich ein Brennpunkt gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Viele Experten sind sich einig, die gestrige Festnahme von 5 mutmaßlichen Rechtsterroristen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren zeige, dass die Radikalisierung junger Menschen eine neue Qualität erreicht hat. Selbst aus Grundschulen werden rassistische Äußerungen und Gesten gemeldet. Aber warum ist das so? Wissenschaftler machen unter anderem die Social-Media-Plattform TikTok dafür verantwortlich.
Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen! Werde aktiv, schließ dich an!
Mit solchen Videos erreichen rechtsextremistische Gruppen Jugendliche gezielt auf TikTok. Einmal in diesem Sog ist es schwierig, wieder herauszukommen. Axel Reitz radikalisierte sich mit 13, damals noch durch ein Flugblatt. Der Auslöser? Probleme zu Hause. 15 Jahre lang war er aktiv in der Neonazi-Szene, bis er den Absprung schaffte.
Weil das, was in dieser Szene versprochen wird, Kameradschaft, Loyalität, Solidarität, wir sind bald an der Macht und werden Deutschland positiv gestalten, natürlich ins genaue Gegenteil verkehrt wird, wenn man die Augen aufmacht und sieht, was für eine Hass, was für eine Gewalt, was für eine Intoleranz auch innerhalb dieser Szene an der Tagesordnung ist.
Was früher Flugblätter waren, ist heute das Smartphone. Und damit der Zugang zu ungefilterter Propaganda, der Jugendliche ausgesetzt sind. Markus Bösch forscht zu TikTok und wie die Plattform als Einstieg in die Szene funktionieren kann.
Da sieht man Dinge, dann kommt man auf Accounts und in diesen Accounts wird dann weitergeleitet auf Telegram-Gruppen und von diesen öffentlichen Telegram-Gruppen wird dann nochmal weitergeleitet auf privatere. Also es gibt da durchaus so einen Weg, der vorgezeichnet ist.
Um Jugendliche frühzeitig davon abzubringen, gibt Sozialarbeiter Paul Menz in Dortmund Workshops an Schulen. Er beobachtet eine zunehmend höhere Gewaltbereitschaft, auch schon bei den Jüngeren. Eltern seien dem Problem oft nicht gewachsen.
An der Stelle würde ich grundsätzlich empfehlen, mich an Beratungsstellen zu wenden, Hilfe herbeizuholen, weil man häufig selber auch überfordert ist, gerade wenn es um Internet, soziale Medien geht, wenn es um TikTok geht und auch sozusagen die individuellen Gründe für diese Hinwendung, für diese Radikalisierung thematisieren zu können.
Auch Axel Reitz klärt inzwischen auf über die Maschen der rechtsextremen Szene und ihre Präsenz schon in den Kinderzimmern.
Jetzt im Frühjahr summt und brummt es wieder in heimischen Gärten. Doch besonders bei den Insekten zeigt sich, die Artenvielfalt geht zurück. Weltweit sind bis zu 1 Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Darauf sollte nun der heutige Internationale Tag der biologischen Vielfalt aufmerksam machen. Die Ursachen für das Artensterben sind vor allem intensive Landwirtschaft und Überfischung, Klimawandel, Umweltverschmutzung und die Verdrängung heimischer Arten. Aber auch der illegale Handel mit Wildtieren bedroht die Artenvielfalt weltweit.
Große afrikanische Gartenameisen. Hier in diesem Bau in der kenianischen Savanne leben etwa 1 Million von ihnen. Und eine Ameisenkönigin, die bis zu 50 Jahre alt werden kann. Insektenforscher Dino Martins beobachtet die Gartenameisen seit Jahrzehnten. Für Ameisenfans sind die Gartenameisen die Löwen der Insektenwelt. Sie gehören zu den größten Ameisen überhaupt. Nicht nur ihr Aussehen ist faszinierend, sondern auch ihr Verhalten. Sie bauen Tunnel, sammeln viele verschiedene Samen. Ameisenliebhaber in Europa und Asien halten diese Gartenameisen als exotische Haustiere in Terrarien und beobachten gern, wie sie Tunnelsysteme bauen. Für eine Ameisenkönigin zum Beispiel zahlen sie bis zu 200 Euro. Der illegale Handel mit diesen Insekten ist ein Trend geworden. Erst vor kurzem wurden 4 Männer wegen versuchten Schmuggels verurteilt. Sie waren mit rund 5.500 Gartenameisen erwischt worden. Geschätzter Marktwert bis zu 1 Million Euro. Diese Ameisen gehören zu den wichtigsten Insekten für die Natur hier und dürfen deshalb auf gar keinen Fall gestohlen werden. Die afrikanische Savanne würde untergehen ohne die Gartenameisen, denn sie sind hier die Ingenieure für das Ökosystem. Der illegale Handel mit Wildtieren. Kenia kennt dieses Problem seit langem. Elfenbein und das Horn von Nashörnern sind in Asien begehrt. Nach Europa werden vor allem Reptilien, Schlangen und Papageien geschmuggelt. Und jetzt Gartenameisen. Insektenforscher Dino Martins kämpft dafür, dass sie dort bleiben, wo sie zu Hause sind.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 23. Mai.
Tiefer Luftdruck bringt der Nordhälfte Deutschlands weiterhin windiges Schauerwetter. Weiter südlich ist es deutlich freundlicher. An den Alpen fällt heute Nacht noch Regen, der aber nachlässt. Im Norden gibt Schauer, auch einzelne Gewitter sind möglich, sonst verbreitet sternenklar. Morgen in der Nordhälfte windiges Schauerwetter, zum Teil mit Blitz und Donner. Richtung Süden ein meist trockener und freundlicher Mix aus Sonne und Wolken. An den Alpen wird es allerdings öfter nass. Heute Nacht 9 bis 3, in einigen Mittelgebirgslagen um 0 Grad. Dort sowie an den Alpen und an der See morgen 11 oder 12, am Oberrhein dagegen bis 18 Grad. Samstag mal Sonne, mal Wolken, in Küstennähe einzelne Schauer, später im Westen und Nordwesten Regen. Sonntag wird es verbreitet nass, dabei in der Nordwesthälfte windig. Die neue Woche beginnt unbeständig und relativ warm.
Um 22.30 Uhr fragen die Tagesthemen mit Julia Niharika-Senn nach den Schüssen in Washington und ob der Gaza-Krieg damit die USA erreicht. Außerdem geht es um ein ostdeutsches Kulturgut, was die DDR-Garagen auch heute erhaltenswert macht.